möchte ich mich zunächst entschuldigen, und zwar, dass ich nicht, wie ich meine, das richtige Thema habe, denn ich habe schon gehört, für die Jugend müsste ich extra ein Jugendthema hier bringen, und ich möchte darum um Nachsicht suchen, dass ich einfach sehr, sehr wenig Zeit habe, weil ich meine Zeit ansonsten dem Herrn zur Verfügung stelle. Und ich bin nicht in der Lage, aus beruflichen Gründen und aus gemeindlichen Gründen der Vielfalt der Arbeiten an sich da noch extra mich hinzusetzen. So viel Zeit habe ich leider nicht. Und bitte da um Verständnis. Wir sind in unseren Bibelstunden jetzt beginnend, wie es vorigen Donnerstag war, im Galaterbrief. Und wir wollen heute ein Thema über den Galaterbrief hören, und wir werden finden, dass viele Dinge, die hier zur Gemeinde gehören und den Galaterbrief mit betrachten, dann gefunden werden. Galater 4, Vers 21. Da heißt es: Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zwei Bündnisse, eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft, aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Denn es steht geschrieben: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die nicht gebiert, brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, also auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße hinaus die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohne der Freien. Also, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Soweit das Wort Gottes. Wenn wir als Kinder Gottes in diese Welt hineingestellt sind, müssen wir uns in einem darüber klar werden, dass wir nicht uns selbst mehr gehören, denn die Auslieferung an Christus ist eine Enteignung unserer selbst. Alles, was wir sind, was wir haben, was wir tun, hat Christus, der Herr, in uns zu bestimmen und nicht wir. Und wo überall unser eigener Wille noch dominiert, betrüben wir den Herrn. Sind wir nicht recht im Auftrage unseres gewaltigen Meisters? Hier in unserem verlesenen Abschnitt sucht also gleichsam der Apostel Paulus den Galatern, die von Gesetzeslehrern verführt worden waren, den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium, das ist ein Ausdruck der Gnade, klarzumachen. Diese Galater waren ja zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Sie hatten den Heiligen Geist durch die Predigt von Glauben an Christus und wurden so glücklich und glückselig. Wir lesen das in Kapitel 3, Vers 2 bis 5. Da heißt: Dies allein will ich von euch lernen, habt ihr den Geist aus den Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geiste angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleische vollenden? Denn euch nun, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Und Kapitel 4, Vers 13. Ihr wisset aber, dass ich in Schwachheit des Fleisches euch ehedem das Evangelium verkündigt habe, und meine Versuchung, die in meinem Fleische war, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmet ihr mich auf, wie Christum Jesum. Nun waren sie praktisch in einer Gefahr, vom Geist zurück ins Fleisch zu geraten, nach Kapitel 3, Vers 3, wo es heißt, seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geiste angefangen habt, wollt ihr im Fleische. Und in unserem Textwort wird gezeigt, was der wird, der sich unter das Gesetz stellt, und der, welcher sich unter die Gnade stellt. Der Gesetzesweg ist ein Fleischesweg, ein Weg der Selbsthilfe aufgrund göttlicher, im Alten Testament niedergelegter Gesetze. Diese Gesetze, die nur hin zu Christo führten und führen sollten, aber Christus und seine Gnade niemals bringen können und meinen. Der Weg der Gnade gründet sich nicht aufs Gesetz, das müssen wir wissen, sondern auf das Wort der Verheißung. So steht hier das Gesetz der Verheißung dem Evangelium gegenüber, wie Ismael dem Isaak, das irdische Jerusalem dem himmlischen und die Kinder der Magd und die Kinder der Freien, die Kinder des eigenen Tuns und die Kinder der Verheißung, der alte und der neue Bund. Absolute Gegenüberstellungen sind, die keine Gemeinsamkeiten füreinander unterhalten. Der Sohn der Magd ist auf dem Wege fleischlicher Berechnung gegen Gottes Wort und Gottes Willen geboren. Der Gesetzeschrist geht in gleicher Weise den Weg fleischlicher Berechnung nach Epheser 2, Vers 3. Isaak ist auf einem Weg übernatürlicher Art und aufgrund der Verheißung Gottes geboren. Wir schlagen dazu Römer 4 auf und lesen ganz kurz aus Römer 4, Vers 18. Da wird von diesem Thema gesprochen, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf dass er ein Vater vieler Nationen würde nach dem, was gesagt ist, also soll dein Same sein. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben Gott die Ehre gebend und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, das sind wir, die wir an den Glauben, der Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das Kind Gottes im Schattenbild des Isaak, also das Kind Gottes heute, ist übernatürlichen Ursprungs, wie wir das in Johannes 1, Vers 12 bis 13 erwähnt finden, nicht durch geblüht und durch den Willen des Mannes, sondern die aus Gott geboren sind, übernatürlich. Wie auch einstmals der Isaak übernatürlich, schattenhaft für uns, seine Geburt angezeigt wurde, die wir nun heute in der Zeit der Gnade in allen Kindern des Lichts erfüllt sehen und wissen. Hier finden wir also den Unterschied gleichsam zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, dem Geist und dem Fleisch, welche wiedereinander sind. Nach Galater 5, Vers 16 bis 18, ich sage aber, wandelt im Geiste und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber ist wider das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Das bedeutet, dass Gläubige, die sich heute noch unter Gesetzlichkeiten stellen, nicht in der von Gott gegebenen Gnade um dieses Maß wandeln. Es ist überhaupt ein Problem, nicht allein für Ältere, sondern auch für junge Menschen. Und wir können gerade hier sagen, wenn wir in der oder aus der Problematik von Sünden und von Einengungen in der Beziehung zum Glaubensleben gefunden werden, dann können wir nur die Aussage Pauli hier in Galater Kapitel 5, Vers 16 wiederholen, wandelt im Geiste. Denn würden wir in der Fülle des Geistes Gottes gefunden werden, durch die Tiefe des Glaubens, dann würde das Fleisch und die anreizende Lust dafür im Tode sein. Haltet euch der Sünde für gestorben, sagt Paulus, und überall, wo wir der Sünde nicht in unserem alten Menschen und im Fleische durch Tod begegnen, findet das Fleisch Anreizung zur Sünde in der Lust. Wir finden also den Dienst des Alten Testaments im Fleische, den Dienst in der Zeit der Gemeinde, neutestamentliche Zeit, im Geiste. So sagt Paulus auch in Römer 8, Vers 2, dass wir dem Herrn dienen, dem Geiste nach. Und wo überall Fleischesdienst ist, kann Gott heute nicht verherrlicht werden, wenngleich wir auch ein noch so guter Adventist sein möchten. Wenngleich wir auch noch versuchen, mit Gesetzlichkeiten anderen Menschen zum Siegen werden zu wollen. Wir werden es noch sehen. Das irdische Jerusalem mitsamt dem Gesetz. Opfer, Tempel, das die Juden zur Verwerfung Jesu brachte, nach 1. Korinther 2, Vers 8. Als die Vertreter des alten Bundes und das obere Jerusalem, das ist das obere Heiligtum, wir finden das wiedergegeben in Hebräer 9, Vers 11 bis 17 und 23 bis 28 oder Kapitel 10, Vers 20 oder Kapitel 12, Vers 22 bis 24 oder auch Hebräer 6, Vers 17 bis 20, ist die Mutter aller neutestamentlichen Kinder Gottes. Und aus diesem Grund auch darum die Stadt, deren Bewohner sie sein werden, nach Offenbarung 21, Vers 9 bis 22, Vers 5, wird von dem himmlischen Jerusalem droben bei Gott geredet. Und die Bibel sagt, das ist unsere Mutter. Während die Mutter Israels im Alten Testament hier als das irdische Jerusalem bezeichnet wird. Gottes Kinder, die aus Verheißung Wiedergeborene, also Geborene sind, sind frei und stehen nicht und in keiner Weise mehr unter dem Gesetz vom Sinai, sondern sie unterliegen dem Geist des Gesetzes, dem Gesetz des Geistes des Lebens, nach Römer 8, 2. Wie kann ich im Geiste des oder im Gesetz des Geistes überhaupt leben? Was muss ich tun? Wie muss ich mich verhalten? Indem ich alles das abweise und ablege, was dem Gesetz des Fleisches dient. Um mich auszustrecken nach dem, was droben ist, wo unsere Mutter ist, das himmlische Jerusalem. Wie nun das Fleisch in der Einstellung gegen den Geist ist, Galater 5, Vers 17, und fleischlich gesinnt sein, letztlich eine Feindschaft gegen Gott, nach Römer 8, Vers 7 ist, so verfolgt auch heute noch der fleischlich Gesinnte, und das geht bis hinein in die Gemeinden, den, der nach dem Geiste Geborene ist. Würden wir hier durch die Gemeinden Deutschlands fahren, dann werden wir von diesem Kampf immer und immer wieder finden. Das ist aber ein Kampf, der nicht nach Gottes Willen ist. Wenn es Kampf gibt in uns, dann soll er in uns selbst sein, weil wir zwei Naturen haben. Es sollte aber keinen Kampf fleischlicher gegen geistlicher Christen in Gemeinden sein. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Und überall dort, wo fleischlich Gesinnte in Gemeinden gegen geistlich Gesinnte vorgehen, müssen wir sagen, hier gibt es keine Verbrüderung. Auch nicht durch Liebe. Und hier müssen wir etwas sagen. Überall dort, wo der Teufel nicht mehr weiterkommt, fängt dieser Teufel von Bruderliebe an zu reden, wenn er nicht mehr weiterkommt. Denn dieser Ausdrucksart fallen viele Gläubige zum Opfer, indem sie nicht die Lehre des Wortes kennen. Obgleich Ismael, wie Isaak, vom gleichen Vater abstammen, aber in einem unterschieden sich die beiden, Ismael, Isaak. Worin unterschieden sie sich? Sie hatten nicht die gleiche Mutter. Schöpferisch, ich wiederhole, schöpferisch haben wir alle Gott als Vater. Also wir Menschen errettet und unerrettet haben rein schöpferisch alle einen Vater. Ismael und Isaak hatten einen Vater, aber nicht die gleiche Mutter. Ismael die Hagar, Knechtschaft, und Sarah, Freiheit. Der Sohn der Magd, Sklaven und Unfreie, mussten ausgestoßen werden. Der Apostel Paulus nennt sich mit allen Kindern Gottes durch das Wort der Verheißung oder die durch Wort, durchs Wort der Verheißung geboren sind. Wir lesen das in Jakobus 1, Vers 18 und 1. Petrus 1, Vers 23. Hier dem Isaak nach, Kinder der Verheißung. Isaak war ein Kind der Verheißung. Zwar war in dem Isaak nicht ewiges Leben erhältlich, aber in Isaak war eine Verheißung, dass durch die Nachkommen Isaaks ewiges Leben kommen sollte. Und das hat sich erfüllt in Christus dem Herrn. Insofern ist Isaak Verheißungsträger zum ewigen Leben. Und genauso wie Isaak sind auch wir Kinder der Verheißung, weil wir die Erben Gottes und die Miterben Christi Jesu sind. Jetzt schon. Ja, wo haben wir denn das Erbe? Was ist denn unser Erbe? Wir sind doch arm hier. Ich möchte bitten, die Hand hochzuheben, wer in unserer Mitte Millionär ist. Also, bitte, hier, nein. Es hat was gewackelt. Ich sehe, das ist eine Lesebrille, ich kann niemand so erkennen. Also sind wir menschlich gesprochen arm, wenig Edles da. Aber darauf kommt es nicht an. Unser Erbe ist festgelegt. Wisst ihr warum? Dass es kein Untreuer verscherbeln kann. Wo liegt's denn? Wir wollen aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 4. Dort liegt schon dein Erbe, wenn du dem Herrn Jesus gehörst. Wir wollen lesen. 1. Petrus 1, Vers 4. Zu einem, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, sind wir zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil gekommen, welches in den Himmeln aufbewahrt ist. Für wem denn? Für euch, sagt der Apostel. Das liegt also jetzt schon oben. Wo denn? Ja, wo unser geistliche Mutter ist im Himmel. Da liegt unsere Erbschaft. Damit sind wir reicher als Milliardäre. Denn jeder Milliardär würde in der Ewigkeit auf seine Milliarden verzichtet haben, um das Leben zu empfangen, das wir durch Christus Jesus hier schon empfangen haben. Und damit den Reichtum des himmlischen Gottes teilhaftig geworden sind. Wie nun das Fleisch wider den Geist ist und fleischlich gesinnt Sein eine Feindschaft wider Gott ist, so wird auch heute der fleischlich Gesinnte den, der nach dem Geiste geboren ist, verfolgt. Der Sohn der Magd sollte nicht miterben, ein Bild der Verlorenen, der Sohn der Magd. Ausgestoßen, sagt Gottes Wort wörtlich. Wir sind Kinder der Verheißung. Wir sehen die Feindschaft durch die ganze Apostelgeschichte hindurchgezogen. Eine Feindschaft, die wir auch heute noch sehen. Dem Fleische, denn Fleisch und Geist müssen entgegengesetzt sein und bleiben nach dem Wort. Weshalb denn? Damit keine Gemeinschaft der beiden Gott gewollt eintritt. Gott will nicht, dass die Unerretteten, die ja auch einen Geist, nämlich den Geist dieser Welt haben, mit denen Gemeinschaft im Geiste haben, die den Geist Gottes besitzen. Das ist Lehre Williams. Das will Gott nicht. Und deshalb musste da schon verhindert werden bei Abraham, dass der Sohn Abrahams, Ismael, hinausgestoßen werden musste. Er sollte nicht teilhaben an den Verheißungen. Er durfte nicht teilhaben an der Gemeinschaft mit den Erbberechtigten himmlischer Herrlichkeit. Wenn aber ein Sabbatier, ein Adventist, uns sagen will, er halte den Sabbat, den Samstag, als aus dem Geist, so zeigt er nur, wie wenig, wie äußerst wenig er überhaupt Gottes Wort versteht. Ja, dass er den Galaterbrief, wenn auch schon gelesen, dann doch nie verstanden hat. Durch den Geist das Gesetz zu halten, ist deshalb unmöglich, weil Christus uns vom Gesetz erlöst hat. Ist gleichsam ein Kampf gegen Christus, der ja des Gesetzes Ende geworden ist durch das Werk am Kreuz. Wann ist das Gesetz beiseite getan worden durch Erfüllung? Wir lesen, dass der Jesus es erfüllt hat. Wann hat er es denn erfüllt? Denken wir hier an das Geschehen, nämlich als der Herr Jesus in die Welt kam, da lesen wir, geboren unter Gesetz. Also zunächst war seine Geburt noch unter Gesetz. Sehen wir ihn später als Kind, dann finden wir ihn als einen Zwölfjährigen nach dem Ritual des Gesetzes, aber auch seinen Eltern unterworfen nach dem Gesetz. Als er bereits im Dienst war, finden wir ihn in den Evangelien beschrieben, immer wieder unter Gesetz stehend, dass er die Tempelsteuer verrichtet. Er schickt dieserhalb den Petrus los. Wir kennen die Sache mit der Angel dort am See. Für dich und für mich, sagt er, obgleich die Söhne des Königs frei waren, lässt er dennoch die Tempelsteuer hinbringen. Wir sehen an vielen Geschehnissen zur Zeit unseres Herrn Jesus, wie er einen Aussätzigen heilt und sagt, geh hin zum Priester und zeige dich ihm. Das war eine Handlung nach dem Gesetz.
Wäre denn das notwendig gewesen, wenn der Herr Jesus einen Aussätzigen heilt, ihn noch zum Priester zu schicken? Was sollte denn der Priester? Wir sehen einfach, dass er sich dem Gesetz unterworfen hat in aller Zeit. Wann ist denn das Gesetz nun aufgehört? Wann hat's denn aufgehört zu existieren? Und zwar, ich glaube, dass dieses Gesetz in dem Augenblick erfüllt war, als eine neue Epoche, eine neue Zeit anbrach, als der Christus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Da war vollbracht, nicht mehr unter dem Gesetz zu stehen. Damit nahm die Gnade und die Freiheit seinen Anfang. Das Gesetz, du sollst, du sollst, du sollst, ist eine Angelegenheit wegen der Sünde in unserem Leibe, jenes Zuchtverhalten in der Einengung der Freiheit des Fleisches zur Sünde. Hier sollte einfach der Mensch, der Gott im Fleische diente, einen Zügel, er sollte eine Kette umgelegt bekommen, um nicht mehr der Sünde dienstbar zu sein. Das ist das Gesetz. Und heute gibt es viele Christen, die einen, die wollen Gesetzesmenschen sein, wie die Adventisten. Die anderen wollen es nicht sein, aber sie tun's. Wann beginnt eine Gesetzlichkeit bei Gläubigen? Das muss einmal ausgesprochen werden. Und zwar in dem Augenblick, wo ein Bruder oder eine Schwester zueinander oder zu einem anderen Gläubigen sagen, du musst das so oder so machen. Dort beginnt das Gesetz. Warum denn das? Ja, weil alle Kinder Gottes frei sind. Sie sind aus dem Zustand des Fleisches herausgerettet und sind zur Freiheit des Christus bestimmt durch Gott. Darum finden wir, du sollst nicht mehr im Neuen Testament. Gott hat jeden Einzelnen, den er durch Christus in seine Freiheit gerufen hat, in den Zustand der freien Willensentscheidung gestellt. Darum das Gesetz, das neue Gebot, das Gebot der Liebe, du darfst. Du musst nicht, aber du darfst. Dadurch hat Christus nur Freiwillige. Es ist ein großer Unterschied, ob in einem Lande Militär ausgebildet wird, das aus Gezogenen, Gemusterten oder aus Freiwilligen sich zusammenstellt. Ich kann das wirklich sagen, weil ich das selbst im letzten Krieg, den ich soweit ganz mitgemacht habe und noch einige Jahre Gefangenschaft hinter mich gebracht habe, ich kann das sagen, weil ich beide Seiten kennenlernen durfte. Und so will der Herr Jesus bei der Bekehrung beginnen, nur Freiwillige. Wäre die Bekehrung aufgebaut auf einen Zwang, habt ihr schon was gelesen, dass der Herr Jesus das ewige Leben jemand aufgezwungen hätte oder dass es jemand aufgezwungen werden soll? Im Neuen Testament steht vor, wer da will, freie Willensentscheidung, Freiwillige, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, Freiheit, du musst nicht, du darfst kommen. Und so ist es für einen, der in dieses Gesetz der Freiheit durch Bekehrung eingetreten ist. Wir stehen zu Diensten unseres Herrn, des größten Königs aller Zeiten. Er allein ist der Heeroberste. Und er will seine Kriegsleute. Der Apostel Paulus redet von uns als von Kriegsmännern Jesu Christi. Wir lesen das alles wörtlich. Ich rede also hier kein stusses Zeugs, sondern das ist alles begründet in Gottes Wort. Wir sollen Kriegsmänner Christi Jesu sein. Er ist der große Feldherr. Und da sollen wir in der Nachfolge, im Wandel, Gott ehren. Und der Herr Jesus wird nur dann geehrt, indem wir alle freiwillig das tun, was im Neuen Testament geschrieben steht. Das erwartet der Herr Jesus, aber nicht befehlsweise. Der Jesus ist Gott. Er könnte uns das befehlen, aber er tut's nicht. Warum denn nicht? Weil größer als du sollst seine Liebe ist. Und wir sind gerettet durch diese seine Liebe und sind seinem Herzen nahegebracht, ob du im Glauben schwach oder stark bist. Wenn du zur Wiedergeburt gekommen bist, wenn du dem Herrn Jesus dienst, wenn du mit deinen Sünden zu ihm gekommen bist und hast gesagt, Herr Jesus, hier hast du mich ganz, ich will mich dir ausliefern mit allem, was ich bin. Insbesondere mit meinen Sünden, aber auch mit meinem eigenen Willen. Jetzt sollst du, Herr, in meinem Willensbereich sein. Damit sind wir keine willenlosen Geschöpfe, sondern wir sind mit einem besseren Willen ausgerüstet, das ist der Wille Gottes. Meinen wir nicht, dass der besser ist als unser eigener Wille, der nicht weit vom Eigenwillen existiert? Ich meine schon. Darum wird Christus nur geehrt, wenn wir alles, was wir tun, alles, was wir sagen, im Zeugnis, im Verhalten, im Wandel, wenn wir es freiwillig für den Herrn Jesus tun. Und alles andere ehrt ihn nicht. Meint ihr, dass das unter Gottes Segen stehen würde, wenn ich draußen jemand auf der Straße begegne, den ich vielleicht noch nie gekannt habe, gesehen habe. Ich würde dort unten in die Tasche lange, würde einen dicken Probing rausholen und würde sagen, jetzt schieße ich dich um oder du gehst dort oben auf, da oben ist eine Bibelstunde. Meint ihr, das würde Gott zur Ehre sein? Das ist Gesetz. Das kann doch nur auf freiwilligem Boden. Der Herr Jesus hat auch nicht am Kreuz das Werk unter Gesetzeszwang vollbracht, sondern freiwillig. Er hat sein Leben zwar nach dem Willen Gottes des Vaters, aber ganz freiwillig hingegeben. Niemand hätte ihm vom Himmel herunter zwingen können. Der Vater hätte es nicht getan, weil sein Erlösungswerk auf Liebe aufgebaut war, auf Retterliebe. Und so haben auch wir das zu garantieren. Und wo überall das nicht garantiert wird, da tritt Fleischesdienst in den Vordergrund und damit Sünde. Und dann ist in Gemeinden Kaugummi. Gesetzesboden ist Fleischesboden. Das wollen wir merken. Ob er will oder nicht. Er stellt sich, wenn er sich auf Gesetzlichkeiten stellt, nach der Aussage Pauli unter Fluch. Wir lesen das im Kapitel 3. Wer sich auf den Boden des Gesetzes stellt, der stellt sich unter Fluch. Das Gesetz herrscht nur, solange jemand lebt. Steht in Römer 7, Vers 1. Das Gesetz herrscht überhaupt nur solange jemand lebt. Das heißt also, wer sich unter Gesetz stellt, ist noch nicht mit Christus gestorben. Das sind unheilige Figuren, die Christus und Menschen Not bereiten. Wer sich unter Gesetz stellt, ist noch nicht mit Christus gestorben in der Gleichheit seines Todes. Gesetz, sucht nur derjenige, wer die Gnade noch nicht völlig verstanden hat. Könnte ich noch anderswo, etwa im Islam, ewiges Leben suchen, wenn ich weiß, dass es allein in Christus zu erhalten ist? Und ich darf hier heute Abend sagen, möchten wir Gnade haben. Unsere Freiheit in Christo Jesu immer besser zu verstehen. Einfach weil wir durch das Verstehen der Gnade Gottes dem Herrn Jesus immer näher kommen. Das haben wir nicht im Gesetz. Denn das Gesetz war ein Zuchtmeister auf Christus. Aber nachdem Christus am Kreuz gelitten hat, können wir solche Exempel nicht mehr statuieren, weil die Zeit dafür nicht da ist. Um Christo immer besser zu erkennen, zu verstehen und durch den in uns wohnenden Geist mehr und mehr zu verwirklichen, nicht etwa eine falsche, eine eingebildete Freiheit des Fleisches, sondern eine Freiheit des Geistes, des Lebens in Christo Jesu nach Römer 8, Vers 2 bis 3. Lebst du darin? Auch dann, wenn wir wissen, dass das eine oder andere durch Gläubige falsch gemacht wird, was gegen die Lehre des Neuen Testaments ist, dann habe ich nicht hinzugehen und zu sagen, du musst das so machen, du sollst das so machen. Das steht mir nicht zu. Ja, wie kann denn jetzt die Wahrheit überhaupt hinausgetragen werden? Geschwister und Freunde, ich kann nur sagen, indem wir selbst in der Zucht und Vermahnung des Herrn wandeln, damit wir anderen so zum Vorbild werden, wie der Herr es will. Die Absicht des Herrn ist, dass du freiwillig so wandelst und dich danach ausstreckst, wie die Bibel es will, wie das Neue Testament es sagt, wodurch allein du anderen zum Vorbild sein kannst. Das ist die Lehre des Wortes. Das Übrige kann in den Verkündigungen zum Thema werden. Aber niemals du sollst. Weil die Jesus-Nachfolge samt der Errettung durch Christus freiwillig ist. Und Paulus sagt, lasst euch nicht wiederum unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Die Gesetzlichkeiten sind Knechtschaft. Sie sind eine Verleugnung der uns durch Christus gewordenen Freiheit. Freiheit ist nicht Freiheit zur Sünde, sondern Freiheit ist, dass wir freiwillig das tun dürfen, was der Herr Jesus im Neuen Testament für uns bereitgelegt hat zu tun. Und danach wird einmal auch der Lohn ausgeteilt. Der Lohn hat nichts mit dem Erbteil zu tun. Dieses Erbteil bekommt jeder Gläubige. Jeder Errettete hat im Himmel ein Erbteil. Ich bin überzeugt, dass das Erbteil gleich groß ist. Wäre das eine Liebe Gottes, die da unterschiedlich das Erbe aufteilen würde? Glaube es nicht. Wären das Eltern in einer Familie, die 6 Kinder haben oder 7 oder 8 und die würden die einen 2 bevorzugen und würden ihnen das Dreifache geben als den anderen? Wir merken da, das wäre nicht ganz gerecht. Gibt es bei Gott Lieblingskinder? Warum gibt es keine Lieblingskinder? weil Christus für einen jeden von uns das gleiche Blutopfer, das gleiche Werk der Erlösung und Befreiung dort am Kreuz von Golgatha erbracht hat. Wir sind durch einen Preis erkauft. Und dieser eine Preis bewegt und lässt uns bewegen in einer einzigen Ebene, in die wir durch die Gnade Gottes hineingestellt sind. Und darin liegt auch unser Erbe begründet. Worin wir nicht gleich sein werden, das wird der Lohn sein. Der Lohn ist das, was wir erarbeiten können, um es auch wieder verlieren zu können, wenn wir nicht treu sind. Darin werden sich die Kinder Gottes in der Ewigkeit einmal wesenhaft unterscheiden. Wesenhaft darum, weil die einen arbeiten und die anderen nichts tun. Obgleich es im Reiche Gottes, nicht wie hier bei uns in der Bundesrepublik, kein Millionenheer von Arbeitslosen gibt. Im Reiche Gottes gibt es so viel Arbeit. Du, wenn du keine Arbeit hast, dann komm zu mir, ich gebe dir sie. Ich gebe dir in der Zeit eines Jahres so viel Arbeit für 10 Jahre. Ich kann dich kurven lassen, dass du vor Mitternacht nicht klarkommst. Und dadurch wird aber Lohn. Wir sollen nicht unseren Lohn vor anderen Dingen stellen oder Lohnsucht haben. Das nicht. Zuerst ist unsere persönliche Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus angesprochen. Und da müssen wir schon einmal fragen. Denn wenn das nicht klar ist, will Gott auch nicht, dass du kurfst. Erst muss unsere persönliche Stellung zum Herrn in Ordnung sein. Wie sieht deine stille Zeit aus? Wie sieht's wirklich aus? Wie lange bist du am Tag? Wie viel Mal und wie lange bist du da auf den Knien? Na, ich kam mit einem jungen Bruder in der Seelsorge ins Gespräch. Das heißt, er kam zu uns und ich sagte, wie sieht denn deine stille Zeit aus? Du machst einen geistlich unterernährten Eindruck. Klar, sagte er, das ist sehr unterschiedlich. Da wollte mich losschütteln. Aber wenn ich sowas habe, dann hänge ich wie eine Klette da dran. Da lasse ich nicht los. Ich will es genau wissen. Da habe ich gesagt, lieber Bruder, bevor ich jetzt nochmal frage, wir stehen jetzt vor dem Herrn. Der Herr hört das, was du sagst. Mach mir ja keine Minute länger. Da wurde er ganz blass. Da habe ich gesagt, jetzt raus mit der Sprache. Und er sagte, ja, 3 Minuten. Aber ich hätte noch eine andere Frage. Wie lange machst denn du Mittagszeit? Na, 1 Stunde. So? Du sag mal, was ist denn wichtiger, die Seele oder der Leib? Was nütze es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, doch Schaden nehme an seiner Seele? Habe ich gesagt, so wert ist dir Jesus. 3 Minuten zu beten, schämst dich nicht, hat sich noch nie geschämt. Du musst doch feuerrot aufstehen nach 3 Minuten, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht, dass du die Probleme, die deinen sind, nebst aller Fürbitte in 3 Minuten gebracht haben kannst. Das gibt's nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst noch so schnell sprechen, aber das kannst du nicht in 3 Minuten. Wir wollen uns hier vor dem Herrn fragen, wie sieht deine stille Zeit aus? Der Herr Jesus kennt sie. Der weiß ganz genau, wann du oben am Throne Gottes durch Gebet erscheinst. Wie sieht deine Bibellese aus? Pro Tag. Auch dann, wenn du meinst, du hättest keine Zeit. Ist das wirklich wahr, dass wir keine Zeit haben? Ist das nicht gerade der Beweis, dass wir für alles andere Zeit besitzen, nur für das Wichtige nicht, welches unserem Herrn gehört? Dass wir hier das Wesenhafte dem Herrn vorenthalten? Durch Eigenwilliges? Durch Liebe zur Welt? Zu sagen, ich habe den Herrn Jesus lieb, da muss sich keiner einen Leistenbruch heben. Aber wisst ihr, worin der Herr Jesus sieht, dass du ihn lieb hast? Wenn du seine Gebote hältst. Steht geschrieben. Im Johannesbrief steht's geschrieben. Hältst du seine Gebote? So wie du seine Gebote hältst, so sieht der Herr dich in der Liebe zu ihm. Ich hatte gesagt zuerst, das Persönliche muss in Ordnung sein, bevor wir dem Herrn dienen im Dienst. Der Herr möchte Gnade geben, dass unser Wandel so verläuft, dass er in seelischer Gebundenheit an sein Wort und an ihm erfolgt. Ein Wandel, von dem Gottes Wort Zeugnis ablegt. Vorbild zu sein für die, die um dich sind. Alle Menschen nehmen sich andere zum Vorbild. Wir hatten hier vor einiger Zeit ein junges Mädel in der Seelsorge, das hatte Probleme. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesen Kinofiguren. Wie heißt denn die? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Die hat in ihrem Schrank, hat die eine Filmschauspielerin hängen. Das ist sonderbar. Warum hängt man überhaupt so ein Götzenbild auf? Was ist der Beweggrund? Weil irgendwelche Gemeinsamkeiten, ich habe mich dann erkundigt, dieses Biest ist, glaube ich, schon dreimal geschieden. Wir nehmen Menschen zu Vorbild. Ich möchte dir nur mitteilen, der Herr Jesus war nicht geschieden. Und nimm dir den Herrn zum Vorbild und sei du Vorbild für andere und wandle in herzlicher Gemeinschaft. Und alles das, was wir für den Herrn Jesus jetzt hier freiwillig tun, das werden wir einmal in der Ewigkeit unverändert in alle Ewigkeit, weißt du, was das bedeutet? Nie mehr anders in aller Ewigkeit durch Lohn wiederfinden. Und durch Lohn wird der himmlische Vater verherrlicht. Ein Bruder hat mal zu mir gesagt, du darfst nicht so viel über Lohn sprechen, das sind heilige Dinge, über die spricht man nicht. Da habe ich gesagt, wo steht das geschrieben? Alles das, worüber die Bibel uns Mitteilung macht, dürfen wir reden und sollten reden und können nicht genug darüber reden. Und so wie unsere Herzen erfüllt sind von seinem Wort, sind sie gleichsam der Ausdruck, wie lieb wir den Herrn haben. Aber das wird natürlich auch nur dann der Fall sein, wenn wir das, was wir reden, auch Realität, Wirklichkeit in unserem Leben ist. Wie lieb hast du Jesus? Hör auf mit Gesetzlichkeiten, strebe nach Freiheit im Geiste Christi. Amen.